Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Martina Weihrauch. Sie leitet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Guten Morgen.
Frau Weihrauch, wir wollen den Tag sortieren und zu diesem Tag gehört auch, wenn Sie mal rausschauen, das schöne Wetter. Das greift nämlich um sich in Deutschland. Im Süden ist das schon seit ein paar Tagen so. Es geht auch unaufhaltsam in den Norden weiter. Wie froh sind Sie, dass der Winter vorbei ist?
Sehr froh, weil natürlich die Sonne direkt ins Herz strahlt und man positive Impulse bekommt.
Der Frühling ist da, er kommt. Und bei uns ist zusätzlich zum Frühling auch Martina Weihrauch. Sie leitet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, gleichzeitig zum Frühling, aber gibt es heute eine Nachricht aus Dänemark, nämlich dass die Grenzübergänge nach Deutschland zugemacht werden, diejenigen, die in der Nähe von Flensburg sind, weil dort alle Neuinfektionen mit dem Coronavirus, diese neue Corona-Mutation B117 sind, fast alle. Und deswegen sagen die Dänen, das passt nicht zu unserem Lockdown. Inwieweit trübt das die Aufbruchstimmung?
Naja, das trübt nur die Aufbruchstimmung, wenn man sozusagen in den alten Mustern verharrt. Ich finde, wir haben jetzt in den letzten 14 Tagen, spüre ich, dass jetzt irgendwo auch ein Punkt erreicht ist an Nervosität und an Frust, den wir so eigentlich nicht mehr ertragen können. Und deswegen finde ich, sollten wir endlich uns in die Augen schauen und sagen, wir werden dieses Virus mit allen seinen Mutationen nie wieder los. Wir müssen jetzt überlegen, wie wollen wir in Zukunft leben? Und wir müssen so eine Schubumkehr im Kopf hinkriegen. Also nicht warten, wir warten jetzt und irgendwann wird alles wieder gut. Sondern was können wir jetzt tun, damit zu leben? Wie müssen wir unser Leben umgestalten? Und da ist für mich sozusagen das glühende Vorbild der Bürgermeister von Rostock, der Herr Marzen, der eigentlich sagte, wir sind 100% betroffen und wir können jetzt nicht sagen, die und die baden das aus und die anderen schleichen sich irgendwie raus. Wir müssen jetzt zusammenstehen und sagen, wie wollen wir leben und wie kriegen wir das nach vorne gewuppt. Und deswegen muss auch in den Köpfen der Politikerinnen und Politiker so eine Schubumkehr stattfinden für meine Begriffe.
An der Stelle kann ich Ihnen empfehlen, ein Gespräch, was wir vor einer Woche hier hatten in unserer Sendung Tacheles, eine halbe Stunde mit eben jenem Rostocker Oberbürgermeister. Wir wollen aber jetzt mal Daniel Günther hören, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Da geht es nicht um diese Grenzschließungen, sondern da geht es darum, dass in Flensburg heute ab 21 Uhr eine Ausgangssperre sein wird, so wie in einigen anderen Landkreisen in Deutschland ja auch schon. Hören wir mal rein.
Ich weiß, dass das eine starke Einschränkung auch der Freiheit von Menschen ist. Aber wir haben immer auch als Landesregierung gesagt, dass die Gesundheit auch im Mittelpunkt steht, dass wir diese Gesundheit der Menschen schützen wollen. Und wir merken einfach, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, um ein weiteres Ansteigen der Inzidenzzahlen und damit auch der daraus resultierenden Belastungen, schwere Krankheitsverläufe an der Stelle auch mit den Maßnahmen im Moment nicht zu erreichen sind.
Dazu sagt heute auch das Robert-Koch-Institut, Frau Weihrauch, dass die Zahlen wieder leicht nach oben gegangen sind. Passen die Zahlen und diese innerliche Frühlingsaufbruchstimmung vielleicht am Ende aber einfach nicht zusammen?
Doch, die passen zusammen. Und wir müssen uns darauf verständigen, dass die zusammenpassen müssen. Das heißt auch, ich schätze den Herrn Günther total, muss ich zugeben. Und aber bei ihm macht sich auch deutlich, dass es eigentlich nur ein verzweifelter Aktionismus ist. Wenn alles zu ist, meine Güte, wo sollen die Leute denn dahin? Also diese Ausgangssperre ist für mich eigentlich eine verzweifelte Aktion. Und wir müssen jetzt in eine Kreativitätsphase kommen. Wir müssen jetzt überlegen, was tun wir mit Testen, mit Impfen und so weiter und so fort. Und alle Leute, deren Selbstbewusstsein nicht durch normale Türen kommt, wie zum Beispiel die des Bundesärztepräsidenten, sondern Weltärztepräsidenten Montgomery, der dann immer totale Nervosität schürt, indem er sagt, um Gottes Willen und nicht den und den Impfstoff und den doch lieber. Die sollen jetzt alle ihren Mund halten und die Kreativen und die Positiven ranlassen und sagen, wie lernen wir jetzt damit umgehen, ohne ständig auf der Bremse zu stehen für Leute, die was machen wollen und die Ideen haben. Und das finde ich total wichtig. Wir können nicht weiter so leben, indem wir uns immer nur beschränken, sondern wir müssen sozusagen unsere Energie nach vorne senden.
Aber müssen wir nicht auch gleichzeitig gucken, dass das nicht ein Ausmaß annimmt? Ich nehme jetzt mal das Wort Ausmaß, dass wir das am Ende wieder nicht unter Kontrolle haben und dann sind wir in 4 Wochen oder in 5 Wochen in einem nächsten Lockdown?
Ja, genau. Das müssen wir und das wissen auch alle. Das wissen alle vernünftigen Menschen. Aber es gibt ja ganz viele Ideen. Es gibt Hilfsbereitschaft und viele Leute wollen sich gerne einbringen. Sie wollen sozusagen aus diesem Wartemodus, wo sie von oben gesagt kriegen, was sie zu tun haben, wollen sie raus. Das heißt, wir müssen sozusagen, wenn wir jetzt nicht irgendwann wirklich eine Destruktion in der Gesellschaft erleben wollen, dass also die Frustration so groß wird, dass sich das so entlädt, wie wir es eigentlich nicht mehr wollen können. Darüber müssen wir nachdenken, wie wir das jetzt tun. Und ich denke, das geht nur in der Umkehr, dass man überlegt, was ist möglich, welche Modelle sind möglich. Da hat die Wirtschaft schon gute Vorschläge gemacht. Und wie gesagt, wir müssen die jetzt aufgreifen, denn die Politik ist ja genauso unglücklich darüber, jeden Tag wieder irgendwelche Hiobsbotschaften und Beschränkungen zu verkünden. Und das muss aber jetzt auch in die Köpfe, zu sagen, was können wir jetzt kreativ tun, um die Leute denen wieder eine Hoffnung zu vermitteln. Denn ich denke, diese Artikulation, dass wir diesen einschränken müssen, dieser Virus mit seinen gesamten Mutationen wird uns immer und immer wieder nicht mehr verlassen. Und wir müssen jetzt lernen, damit zu leben. Und wie kann das kreativ umgesetzt werden?
Wenn Sie sagen Frustration, ist das etwas, was Sie spüren, was Ihnen dann tatsächlich auch Sorge bereitet, dass es irgendwann einen Kippmoment gibt, wenn es den nicht schon gegeben hat, diesen Moment?
Also den Kippmoment gibt es jetzt gerade, wenn es den nicht schon gegeben hat. Aber ist es so, dass wir alle sehr solidarisch sind, also ich auch ganz persönlich mit meinen verschiedensten Dienstleistern, die jetzt alle geschlossen haben. Da haben sich jetzt richtig Freundschaften ergeben, wo man mal was rumbringt, kontaktlos, wo man Briefe schreibt, wo man Ermutigung gibt. Aber irgendwann kann man das nicht mehr. Also nach einem Jahr muss man sagen, was soll ich denen denn sagen? Die sind alle vor gescheiterten Existenzen. Viele haben ihre Arbeit verloren. Viele haben auch Menschen verloren. Also jedenfalls alle haben Angst auf unterschiedliche Art und Weise. Und alle Ängste sind irgendwie berechtigt. Und deswegen finde ich, müssen wir jetzt eine Stimmung und auch eine Kreativität reinkriegen, wo wir überlegen, wie machen wir das Beste draus, ohne dass wir uns beschränken. Natürlich in der Kontaktbeschränkung noch, aber was gibt es für kreative Möglichkeiten, das trotzdem positiv zu gestalten, ohne dass alles geschlossen ist? Im Sinne dieses Rostocker Bürgermeisters Herrn Marzen, der da auch sehr kreative Vorschläge ja schon gemacht hat.
Frau Weihrauch, wir hatten gestern Abend die große Trauerfeier für die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau. Vor einem Jahr hat ein Attentäter dort 9 Menschen aus Hass und Rassismus ermordet in Hessen. Danach hat er sich selbst und seine Mutter getötet. Bei den Angehörigen gibt es nach wie vor viele offene Fragen, viel Verzweiflung, viel Wut. Das hat auch gestern die Rede von Armin Kurtovic gezeigt. Das ist der Vater des getöteten Hamza Kurtovic. Er hat dort offen gesagt, wie dankbar er ist für die Anteilnahme. Aber er hat auch gesagt, ich wäre nicht ehrlich, wenn ich nur bei dieser Dankbarkeit bleiben würde. Wir hören uns das einmal an.
Seit einem Jahr versuchen wir selbst Antworten auf unsere Fragen zu finden. Da wir bei den zuständigen Stellen kein Gehör finden und immer wieder abgewiesen werden. Es ist sehr bitter und es tut weh, dass die Behörden in Hessen erst durch Strafanzeigen und offene Fragen gezwungen werden mussten, sich den ihnen wohlbekannten Versäumnissen auseinanderzusetzen. Die Antworten fehlen immer noch.
Frau Weihrauch, was war Ihr Eindruck dieser Trauerfeier gestern?
Also ich denke, sie war unheimlich bestürzend und bedrückend. Natürlich hat der Bundespräsident versucht, da sehr wichtige Worte zu finden, auch Worte des Erinnerns. Ich glaube, also Erinnerungsfragen, da sind wir schon ganz gut in Deutschland, in Anführungsstrichen. Was mich aber unheimlich bedrückt, ist, dass natürlich die Opfer rechter Gewalt und deren Angehörigen wirklich mit den Fingern in offene Wunden gegangen sind, wo auch dieses ganze Gedenken und dass die ganzen sozialen Medien voll davon sind, dass sie sagen, wir sagen euer Namen, wir denken an euch, absolut hohl ist, wenn wir es nicht schaffen, innere Sicherheit auch mit Leben zu erfüllen. Innere Sicherheit hieß für viele Aktivisten in der alten Bundesrepublik immer, ja, da kommen Polizisten und räumen dann irgendwelche Grünen von den Gleisen. Und wir haben das praktisch nie so diskutiert, was heißt das eigentlich? Also ich bin ja sozusagen gelernte DDR-Bürgerin und deswegen habe ich an diesen Debatten nicht teilgenommen. Aber was heißt innere Sicherheit eigentlich auch Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger vor terroristischen Akten? Und wenn dann natürlich jemand den Notruf anruft und da geht keiner ran und der selber dann dran glauben muss und ermordet wird, dann ist das sowas von furchtbar und sowas von bedrückend, dass ich natürlich an erster Stelle sagen muss, das muss funktionieren. Und da helfen sozusagen die besten Gedenkfeiern in Anführungsstrichen nichts, wenn unsere Strukturen und unsere Verantwortlichen nicht funktionieren. Und das ist eine ganz wichtige Sache.
Wir haben ja jenseits der Gedenkfeiern, auch wenn ich jetzt mal als Bundesregierung antworten würde, einen breiten Maßnahmenkatalog aufgestellt. Der ist ja auf der einen Seite geht der hin zu verschärften Strafmaßnahmen. Er geht auch hin zu mehr Prävention. Es geht auch darum, die Betroffenen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Was ist Ihr Eindruck, wenn wir mal von der politischen, gesetzgeberischen Seite schauen, jenseits der Reden? Ist da ein Umdenken eingeleitet worden?
Ja, das Gesetzgeberische ist das eine. Aber ich sage das jetzt mal als Juristin, wenn das nicht mit Leben gefüllt wird und die Gesellschaft diese Gesetze nicht trägt, dann haben wir nichts davon. Dann sind das alles nur Lippenbekenntnisse und die Betroffenen fühlen sich verhöhnt und fühlen sich nochmal verletzt. Wir haben ja mit dieser Problematik rechtsextremistischer Gewalt jetzt nicht erst seit Hanau zu tun. Wir haben die letzten 30 Jahre, die ich jetzt beobachten kann, als wie gesagt, die dazugekommen ist vor 30 Jahren, haben wir sozusagen ständig mit diesem Problem zu tun. Und es gibt einzelne Anwälte, es gibt einzelne Generalstaatsanwälte, die sich auch unmittelbar in ihrer Verfolgungspraxis und so weiter und so fort darauf eingestellt haben, wo auch ein Vertrauen entstanden ist. Das muss aber immer wieder neu aufgebaut werden und es ist immer wieder in Gefahr. Das heißt, neben diesen ganzen gesetzgeberischen Aktionen muss es aber einfach auch vor Ort funktionieren und da hapert es.
Frau Weihrauch, Sie haben gerade gesagt, all diese politischen Maßnahmen als Reaktion auf die Morde von Hanau, die bringen nichts, wenn die Gesellschaft das nicht mitträgt. Darum ging es gestern auch in der Ansprache von Armin Kurtovic, dem Vater des getöteten Hamza Kurtovic. Das klang so.
Unsere Kinder waren keine Fremden. Sie waren liebevolle und hilfsbereite Kinder. Geschwister, Eltern und Freunde. Sie waren Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die aus dem Nichts, aus der Mitte unseres Lebens gerissen wurden. Bitte helfen Sie uns, alles dafür zu tun, dass dieses Leid keiner Familie mehr widerfahren wird.
Muss man nicht ganz ehrlich sagen, Frau Weihrauch, dass das immer noch einem großen Teil der Menschen in Deutschland so geht, dass das die Fremden waren, die anderen?
Ja, und das ist so, weil natürlich viele Menschen, auch verantwortliche Lehrer, in Radioredaktionen, in Fernsehredaktionen, eigentlich vor dem Thema zurückscheuen, was heißt es, deutsch zu sein? Und wir haben seit 20 Jahren eine Staatsbürgerschaftsregelung, die sich ja geändert hat. Und es ist klar, dass der Deutsche nicht weiß sein muss, sondern dass wir ein multikulturelles Land sind. Und ich denke, dass wir die ganze Konsequenz dieser Aussage nicht bis unten runter sozusagen von der Universität bis in Kindergarten und auch in allen öffentlich-rechtlichen und anderen Möglichkeiten der Einflussnahme, künstlerischen Einflussnahme, artikulieren und auch deutlich machen. Wir sind ein multikulturelles Land mit ganz verschiedenen Wurzeln, wo Menschen, und sei es die zweite, dritte, vierte Generation, auch zugewandert sind und das jetzt Deutsche sind. Und das sind keine Fremden, obwohl Fremde behandelt man auch nicht so. Also verstehen Sie mich richtig.
Ja, ja.
Aber wir müssen uns jetzt offensiv zu einem positiven Deutschsein in einer multikulturellen Form bekennen. Und das muss sich auch in unseren Formaten widerspiegeln. Und das macht es natürlich so nicht.
Die Frage ist ja aber, ob die Formate, entschuldigen Sie, Frau Weyrauch, ob die Formate dann tatsächlich auch in der Breite so ankommen. Also wenn ich mal kurz aus so ein paar Diskussionen zusammenfassend berichten darf, aus meiner Woche. Ja. Ganz viele Menschen, von denen ich persönlich behaupte, das sind wunderbare, liebe Menschen. Und trotzdem reden wir dann ganz schnell davon, dass man doch das jetzt mal irgendwie beiseite schieben müsste. Man könnte sich doch nicht den ganzen Tag aufregen. Es sei doch klar, dass die Polizei Menschen kontrolliert, die so ähnlich aussehen wie Drogendealer. Oder auf der anderen Seite beschweren sich die Menschen jetzt, dabei nehmen sie doch unser Geld. Unser Geld natürlich auch wieder im Hinblick auf das ist unser Geld und das sind die Fremden. Das Problem ist doch tatsächlich aber, dass man anscheinend so viel diskutieren kann, wie man möchte. Die Frage ist ja, wie bringt man es in die Köpfe der Leute tatsächlich hinein? Wenn es vielleicht eine innere Schranke gibt, die das gar nicht zulässt.
Man kriegt es nur in die Köpfe der Leute rein, wenn man es täglich von allen Seiten wiederholt und täglich in allen Formaten, die Leute aufnehmen, auch nochmal deutlich macht. Und das, wo immer man auch kann. Denn das ist ja das Problem. Die AfD nimmt sozusagen Ressentiments, die ja auch erwachsen, das sage ich jetzt nicht, um die zu entschuldigen, sondern die oft aus einer Verliererposition artikuliert werden. Man fühlt sich so. Sie können sozusagen den Menschen nicht sagen, fühlen Sie sich mal anders. Der fühlt sich so. Man muss rauskriegen, woran das liegt, dass die sich so fühlen. Das ist das eine. Aber man muss deutlich machen, wofür unser Staat steht, ein offensives Deutschsein sozusagen zu proklamieren. Und davor haben viele Angst. Sie wollen das nicht, sie wollen da auch nicht sichtbar sein. Und ich denke aber, wenn wir nicht sichtbar werden, dann werden wir diesem Rechtsterrorismus auch weiter Vorschub leisten. Wir müssen das offensiv tun, also auch in der gesamten kulturellen Breite. Und da braucht man natürlich Geduld. Warum? Weil wir natürlich Diktaturen hinter uns haben, einmal den Nationalsozialismus, aber auch in der DDR, wo natürlich Völkerfreundschaft was ganz anderes war. Völkerfreundschaft war, dass die Vertragsarbeiter zu uns kommen durften, ohne Rechte, ohne alles. Das sind ja alles Sachen, die jahrzehntelang nicht trainiert wurden. Wir müssen uns sozusagen auch zu unseren Diktaturen bekennen, in dem Sinne, dass wir ganz positiv sagen, damit haben wir abgeschlossen, wir wollen jetzt was Neues und wir sind ein multikulturelles Land. Und das machen auch die Parteien nicht so offensiv, wie sie es müssten.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel aus Ihrer Arbeit, wo Sie als brandenburgische Landeszentrale versuchen, Menschen zu erreichen? Weil mein Eindruck ist, dass sich ja viele Menschen auch vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn wir über sprachliche Definitionen reden, die richtig und die falsch sind. Wenn man darüber redet, das sei Rassismus oder nicht, dass viele Menschen in eine grundsätzliche Abwehrhaltung gehen, weil sie sich überhaupt nicht in diesem Sinne sehen.
Also wir hatten vor 20 Jahren, deswegen sage ich das, wir machen jetzt auch noch ganz andere Sachen, aber das war sozusagen der Einstieg 2000 mit der Bundeszentrale zusammen im Strafvollzug, wo also die rechtsextremen Täter auch weggesperrt wurden, mit Jugendlichen auf freiwilliger Basis so ein Projekt Abschied von Hass und Gewalt, wo wir sozusagen in sehr individuellen Gesprächen, in sehr individuellen Formaten versucht haben, an die ranzukommen und ihnen das vor Augen zu führen. Das hätte eigentlich schon in der Schule passieren müssen. Also wo ich sage, wir haben versucht, einfach da ein Denken zu erreichen und im Strafvollzug, wo man sonst an die Leute nicht mehr rankommt. Das hat unheimlich viel Erfolg gehabt. Die Rückfallquote war wirklich minimal, was wir nicht gedacht hatten. Und so eine Projekte müssen immer wieder neu gedacht werden. Aber das sind sozusagen kleinere Sachen. Ich denke, wir müssen da auch breiter denken, was Literatur betrifft, was auch Ausstellung betrifft, was Fernsehfilme betrifft. Also sowas muss auch normal thematisiert werden in unserer gesamten kulturellen Vielfalt.
Es gibt heute einen Bericht, den wir bekommen werden, und zwar von einem Bürgerrat, der Empfehlungen beschließt zur Außenpolitik der Bundesregierung. Also Menschen, die zufällig zusammengewürfelt worden sind, haben sich in den letzten 10 Tagen zusammengesetzt, haben Input bekommen von Expertinnen und Experten und werden also heute Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ihre Empfehlungen überreichen. Wir hatten heute Morgen schon die Politikwissenschaftlerin Susanne Pickel von der Universität Duisburg-Essen bei uns im Programm und die hat Folgendes zu diesen Bürgerräten und vor allem zum Bürgerrat Außenpolitik gesagt.
Ich würde auch sagen, so ein Bürgerrat zur Außenpolitik ist sowas wie eine Verbürgerlichung oder Demokratisierung von Außenpolitik. Das war ja sehr lange ein Feld, früher vom Adel, jetzt von Hochgebildeten, wenn man mal reinguckt, wer so in der Diplomatie unterwegs ist. Dieses Rückzubinden an den Bürger ist ein sehr gutes Instrument. Das heißt ja nicht, dass der Bürger als Diplomat auftreten muss, sondern dass er dem Diplomaten einen Wunsch mitgibt. Wo soll sich Deutschland positionieren in der Welt?
Aber gerade bei der Außenpolitik, Frau Weihrauch, wir hatten gestern die Sicherheitskonferenz in München, die alljährlich, da hat unter anderem Joe Biden gesprochen, der neue US-Präsident. Gerade wenn es um Außenpolitik geht und so viele externe, globale Faktoren damit reinspielen, was bringen da die Empfehlungen eines Bürgerrates?
Die Empfehlungen eines Bürgerrates bringen erstmal für diesen Bürgerrat, also diese 169 zufällig ausgelosten Menschen, eine riesige Überraschung. Wenn man da so ein bisschen recherchiert in der Presse, merkt man, wie überrascht die sind, dass das da Journalisten, Ingenieure und Verkäufer und ganz kleine Werbetreibenden und so weiter und so fort sind, die auf einmal zu Sachen gefragt sind, die sie so nicht kennen und auf einmal mit Sachen konfrontiert werden, die sie so nicht vermutet haben und natürlich auch sehen, wie schwierig vieles ist und wie komplex vieles ist. So, und das gibt erstmal so einen Schub von Selbstwirksamkeit nach dem Motto, es lohnt sich, sich einzumischen. Und ich finde es deswegen spannend, weil wir gerade in der Außenpolitik, finde ich, und ich hatte das Vergnügen und die Verantwortung vor 30 Jahren, die 2+4-Verhandlungen mitverhandeln zu dürfen, auf Arbeitsebene, wo wir immer gesagt haben, wir müssen ein neues Verständnis bekommen für Deutschland in der Welt. Was heißt das nach dieser ganzen außenpolitischen Unabhängigkeit, die wir nach 1945 hatten und wir dann sozusagen als neues Deutschland, in Anführungsstrichen als vereintes Deutschland, wieder auf die Welt gelassen wurden. Und ich finde, wir sind seit 30 Jahren komplett unkonsequent in unserem Auftreten. Ja, so ein bisschen kommen wir aus der Deckung, aber dann doch wieder nicht und dann lassen wir wieder die anderen machen. Und deswegen finde ich das total spannend, wenn jetzt Leute, die sonst nie damit mit diesem Inhouse-Kreis, wie ich auch das Auswärtige Amt sehe, ehrlich gesagt, konfrontiert waren, dass die da mal raufgucken und auch Impulse geben können. Und das will der Bundesrat ja, der Bundestag ja auch. Die haben das ja ausdrücklich unterstützt und Schäuble ist ja auch der Schirmherr.
Aber gleichzeitig ist es doch so, wenn Sie sagen, ein Schub für das Verständnis und mal ein anderer Impuls für das, was das Auswärtige Amt macht als Institution. Wie schnell kann denn aus diesem Schub dann aber auch Frust werden, wenn das am Ende eine, ich nenne es jetzt mal, Scheinbeteiligung ist, weil es muss ja nichts von dem, was dort empfohlen wird, in irgendeiner Form umgesetzt werden. Hätte das nicht dann am Ende doch das Manko ja, eines Mitmach-Placebos?
Kann. Das liegt aber natürlich daran, ob es der Bundestag ernst meint. Und das ist natürlich jetzt immer die Frage bei allen Formaten, die man sozusagen außerhalb der eingetretenen Strukturen wählt. Wenn das sozusagen begrüßt wird und gesagt wird, mach doch mal, und dann irgendwo in einer Schublade liegen bleibt und ignoriert wird, ist das immer voller Frust. Das ist klar. Aber man muss ja sagen, die haben ja hier richtig 50 Stunden Diskussionen, 5 Themenfelder, 44 Expertinnen. Und ich finde, man sollte jetzt diese Chance nutzen und das aufgreifen. Denn das gehört ja auch zu den Problemen und der eingefahrenen Struktur unseres Landes, dass wir sozusagen das zwar immer beklagen, dass da kein Input kommt und dass die Leute sich von der Politik abwenden, aber dass wir dann natürlich Strukturen, die man neu schafft von zivilgesellschaftlichen Akteuren, mehr Demokratie e.V. und Bürgerrat, die jetzt da auch mit dran rumgearbeitet haben, dass das in die Welt kommt. Die haben ja da ganz viel Energie reingesetzt, weil man natürlich versucht, mehr Leute einzubeziehen, weil natürlich die traditionellen Parteien das nicht mehr abbilden, was eigentlich Gesellschaft will. Und das finde ich eine total spannende Geschichte. Und deswegen ist das zu begrüßen und es ist auch ernst zu nehmen.
Frau Weihrauch, wenn wir den Tag sortieren, dann gehört dazu auch, dass heute ein Gericht in Moskau die Berufung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny gegen seine Haftstrafe zurückgewiesen hat. Das ist eine Bestätigung eines Urteils von Anfang Februar. Ich möchte gerne gleich wissen, was Sie als Juristin eigentlich davon denken. Vorher hören wir mal unseren Korrespondenten Stefan Lag.
Dem Kreml-Kritiker wird zur Last gelegt, mehrfach gegen Meldeauflagen verstoßen zu haben, unter anderem auch, als er sich in Deutschland zur Behandlung der Novichok-Vergiftung aufgehalten hatte. Er selbst wies heute in der Verhandlung auf die Absurdität des Vorwurfs hin. Schließlich habe die ganze Welt gewusst, wo er sich aufgehalten habe. Und er sei auch freiwillig nach Russland zurückgekehrt. Nawalny geht davon aus, dass an ihm ein Exempel statuiert werden soll. In seinem Schlussplädoyer gab er sich kämpferisch, Russland werde eines Tages nicht nur frei, sondern auch glücklich sein. Wie erwartet folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Haftstrafe beizubehalten. Staatsanwältin Frolova hatte ihn beschuldigt, böswillig gehandelt zu haben. Nawalny würde sich über geltendes Recht stellen, da er für sich in Anspruch nehme, alleine zu entscheiden, wann er seinen Pflichten nachkomme und wann nicht. Direkt im Anschluss wartet auf Nawalny heute noch ein zweiter umstrittener Prozess, in dem er sich wegen Beleidigung eines Weltkriegsveteranen verantworten muss. Hier hat die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von umgerechnet über 10.000 Euro beantragt.
Dieser Prozess läuft noch, Frau Weihrauch, wenn wir auf den ersten, also auf dieses Berufungsverfahren schauen heute. Die Haftstrafe ist bestätigt worden. Das ist natürlich leider keine Überraschung.
Nein, es ist keine Überraschung. Und was mich irritiert, und das finde ich wichtig, dass man einfach mal feststellen muss, dass die Ausübung der rechtlich garantierten Grundrechte in Russland nach wie vor nicht funktioniert und damit auch ein wichtiges Prinzip von Demokratie, die Gewaltenteilung funktioniert nicht. Also Gewaltenteilung heißt ja Parlament, Regierung und Gerichte. Die Presse wird ja mal als vierte Gewalt betrachtet und bezeichnet, kontrollieren sich auch ein Stück selbst und achten auf die andere Gewalt, dass das alles in der Balance ist. Und wenn ich jetzt sehe, dass Herr Nawalny, egal wie man zu ihm steht persönlich, sage ich jetzt auch noch mal mit aller Deutlichkeit, dass der verurteilt wird, weil er seine Berufungsauflagen nicht erfüllt hat, weil er ja so einfach mal vergiftet wurde, und wahrscheinlich im Auftrag des Staates und eines Staates, der also Kritiker vergiftet, was auch in vielen Sachen nachgewiesen wurde, dann muss ich sagen, ist das unheimlich problematisch und ist eigentlich unerträglich.
Sie haben vorhin an anderer Stelle gesagt, Sie seien gelernte DDR-Bürgerin. Jetzt kann man die DDR natürlich nicht mit dem heutigen Russland vergleichen, aber vielleicht ja doch ein Stück weit im Sinne von, dass es auch da mit der Gewaltenteilung ziemlich schwierig gewesen ist. Was macht das mit einem Land, was macht das mit Menschen, wenn man offensichtlich weiß, das funktioniert nicht, aber der Staat erzählt einem etwas völlig anderes?
Naja, das macht dass man sozusagen sich viele Menschen natürlich abwenden, ins Private gehen, sich zurückziehen und sagen, man kann ja doch nichts machen und ich möchte nicht mich in Gefahr begeben. Das finde ich eigentlich mit die größte Herausforderung und die größte Gefahr einer Diktatur. Auf der einen Seite natürlich die politischen Gegner zu verfolgen, aber dass die Masse der Menschen sich dann ins Private zurückzieht und sich nicht mehr engagiert für eine Gesellschaft, das ist ein Riesenproblem. Und die Frage ist natürlich, wie verhalten wir uns jetzt? Und da hat ja, weil wir ja gerade hier bei Außenpolitik waren, hat Deutschland auch seine Rolle noch nicht gefunden und auch die EU. Und da eiern wir natürlich hin und her.
Beim Stichwort Bürgerräte, Empfehlungen an die Außenpolitik. Wir eiern hin und her. Das ist tatsächlich nach wie vor Ihr Eindruck. Die Bundesrepublik findet keine Antwort?
die findet keine Antwort auf Russland. Ne? Wir haben auf der einen Seite momentan so zwei Gruppen. Die einen sagen, Nord Stream 2 beenden, Russland garantiert nicht die Grundrechte. Russland, Stichwort Krim, verstößt gegen völkerrechtliche Prinzipien und Grundlagen. Auf der anderen Seite sagen die Befürworter, ja, Nord Stream weitermachen, wir müssen enger an Russland ran, wir müssen geopolitisch denken. Russland ist unser bester Partner. Das ist vollkommen richtig und wir lavieren uns zwischen diesen ganzen Polen hin und her und sagen, ja, EU, du musst jetzt da einspringen und Sanktionen ja oder nein und so weiter und so fort. Wir müssen gucken, wie wir da jetzt klarkommen und wir haben diese Rolle noch nicht gefunden. Klar ist, und das ist mein größtes Problem, dass Russland und ganz konkret Putin in meinen Augen auch Demokratien zersetzt, auch aus also sozusagen ja Einfluss hat auf Europa. Sie unterstützen demokratiefeindliche Aktivitäten der AfD, sie unterstützen Diktatoren, den Rechtspopulismus hier und dort, sie machen Angriffe, Cyberangriffe und so weiter und so fort. Also jedenfalls, das sind Sachen, die uns auch bedrohen. Das heißt, wir müssen eine klare Position kriegen, wie wir mit Russland umgehen. Und das haben wir noch nicht gefunden. Und Nawalny ist nur ein Beispiel dafür.
Frau Weihrauch, wir haben zu Beginn unserer Stunde über den Frühling gesprochen. Was machen Sie denn jetzt mit diesem Frühlingstag noch?
Ich werde noch mal rausgehen. Und laufen und die Sonne genießen. Ja, das kann man ja auch alleine oder zu zweit.
Richtige Antwort dabei.
Ich habe
dabei.
Gott sei Dank einen lieben Mann, der mit mir die Wohnung teilt und froh, dass ich nicht alleine bin. Das ist mein größtes Glück.
Richtige Antwort dabei. Viel Vergnügen und vielen Dank, dass Sie heute Mittag bei uns waren.
Danke. Tschüss.